Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass Gott uns seine Freundschaft anbietet. Aber wie funktioniert die denn, diese Freundschaft? Zu welchem Preis entsteht die überhaupt? Und wie kommt sie zustande? Das sind Kernfragen. Und das ist das Wichtigste. Und weil das nicht so einfach zu beantworten ist und weil wir es nicht Larifari machen wollen, ist die neue Predigtreihe Kernfragen genannt, weil es um Kernfragen des Glaubens geht, weil es genau darum geht, wie ist diese Freundschaft zwischen Gott und Mensch überhaupt möglich und was ist sozusagen dabei zu beachten. Denn es ist schon so, es ist einfach so, Gott sagt nicht, lass mal Freunde sein und damit ist alles klar. Denn es gibt diese Freundschaft nur vor dem Hintergrund eines viel zu ernsten Problems, eines viel zu tiefen Konflikts zwischen Gott und Mensch. Und darüber rede ich heute unter anderem. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Ich mag es nicht, wenn ich generalisiert werde, wenn ich also verallgemeinert werde, wenn man mich so behandelt und einschätzt wie alle anderen. In meiner Generation, wisst ihr alle, ach, das sind die Boomer. Dass die Boomer vielleicht ein ganz verschiedenes Leben geführt haben, das kommt in dieser Bewertung nicht vor. Und vermutlich geht das jedem Menschen so. Wir wollen kein Massenphänomen sein, wir wollen wir selbst sein, denn wir selber haben doch den Eindruck, dass wir uns am besten kennen. Und wir finden, dass wir nicht so sind wie die anderen. Wir möchten als Einzelne gesehen werden, mit unseren ganz persönlichen Problemen, Chancen, Lebenslagen und Fähigkeiten. Aber jetzt, in Gottes Sicht, müssen wir es zumindest am Beginn ertragen, eben doch wie alle anderen zu sein. Überhaupt spreche ich in den nächsten Wochen Themen an, die mir schwerfallen. Nicht, weil die schwer zu verstehen sind, sondern weil sie um unsertwillen gesagt werden müssen, weil sie Zumutungen sind. Aber weil es letztendlich um unsere Rettung, um unser ewiges Leben geht, kann ich euch diese Zumutungen nicht ersparen. Die Bibel also, aus dem Munde eines Paulus oder eines anderen, generalisiert, sie verallgemeinert. Im Römerbrief gibt es sozusagen diese drei Zumutungen. Die erste Zumutung: Gott will Liebe, Glück, Segen, Heil für alle Menschen. Das klingt gut. Aber es bedeutet auch, Gott liebt nicht nur, wie wir es in der zweiten Strophe gesungen haben, Menschen verschiedener Rassen. Das ist ja für manche Menschen auch schwierig. Oder verschiedener Zugehörigkeiten oder verschiedenen Alters oder verschiedener Fähigkeiten, sondern er liebt sogar die und sein Herz schlägt für die, von denen ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich sagte es an dieser Stelle schon, Gott liebt auch Bayern. Menschen in Lederhosen und Vorliebe für Volksmusik. Aber man kann das Thema auch noch ein bisschen grundsätzlicher und tiefer angehen. Gott liebt, jetzt erschreckt nicht, Faschisten. Gott liebt Kinderschänder. Gott liebt Ukrainer und Russen. Seine Güte gilt den Bösen ebenso wie den Heuchlern, den Opfern wie den Tätern. Und er erwartet, dass seine Freunde, also die Christen, also wir, es ihm nachmachen. Dass wir eine ähnliche grundsätzliche Sicht auf diese Dinge machen. Dass wir es ihm nachleben. Weil Gott sozusagen, bevor alles andere stattfindet, der große Gleichmacher ist und sagt, meine Liebe gilt allen. Darum haben wir eine Quelle zum Beispiel für einen Gleichheitsgrundsatz. Gott macht eben keine Unterschiede. Und darum, weil wir das nachleben sollen, sollen wir auch so sein. Und darum behandeln wir Menschen gleich gerecht. Darum haben wir ein starkes Argument für die Ablehnung der Todesstrafe. Darum ist die Suche nach Kompromissen immer wichtiger als Grundsatzentscheidungen. Darum gibt es Schutz für Flüchtlinge und Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Aus dieser Liebe, aus diesem Grundsatz Gottes speist sich das. Und es ist gar nicht so leicht, in seinem Alltag dem immer zuzustimmen. Die zweite Zumutung ist womöglich noch massiver. Gott klagt uns alle, mich eingeschlossen, klagt uns alle an, seine Liebe und seine Güte nicht zu erwidern. Er verallgemeinert uns. Wir haben das eben von Laura vorgetragen bekommen. Alle sind Sünder. Ihr seid alle Sünder, lässt der Paulus sagen. Ihr lebt euer Leben in einer falschen Richtung. Ihr interessiert euch ja gar nicht für mich wirklich. Ihr benutzt mich nur, um irgendwelche Begründungen für irgendwas zu haben, um anderen Druck zu machen, um Angst zu machen, um euch selber zu befriedigen. Aber lieben? Tut ihr das wirklich? Kümmert ihr euch wirklich um mich? Ihr handelt aus niederen Motiven. Ihr wendet euch alle von mir ab und lasst euch in Schuld verstricken. Ihr schafft durch die Schuld Elend und Not und Unfrieden. Ihr gebt dem boshaften Denken nach. Ihr lasst euer Leben verderben. Aus euch kommt nichts Gutes. Ihr könnt nicht lieben, ist eigentlich die Konsequenz dieser Anklage Gottes. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe vielleicht gewisse masochistische Züge, aber das geht mir dann doch zu weit. Unsere ganze Person begehrt doch auf. Wie kann man mich denn so sehen? Ich habe doch Gründe und Entschuldigungen für mein Handeln. Ich meine es doch eigentlich gut. Bei mir ist es doch eigentlich ganz anders als bei den anderen. Ja, dass die schlecht sind, weiß man ja. Aber ich bin doch nicht wie die. Und überhaupt Sünder. Okay, mir gefällt auch nicht, was ich tue oder sage oder denke. Aber könnte man das nicht vielleicht auch als Schwäche bezeichnen? Muss man mich gleich Sünderin nennen? Und doch ist es so. Lassen wir es mal stehen. Lassen wir den Gedanken mal zu, trotz aller unserer Begründungen und Ausflüchte. An diesen Worten kommen wir schlecht vorbei. Das ging dem Paulus auch so. Als der das schrieb oder in seinen Predigten gesagt hat, fingen die Juden an zu schäumen, weil die hatten schließlich den Eindruck, dass sie doch viel besser verstehen, was Gott will. Und sie haben schließlich die Bibel, und das stimmt ja auch. Und die Griechen waren mindestens beleidigt. Und die Barbaren, die Heiden, also solche wie wir, die konnten immer sagen, ja, wir haben doch von nichts gewusst. Und trotzdem gilt diese generelle, harte, unmissverständliche Verurteilung. Ihr steht in meiner Schuld, sagt Gott. Ihr gebt mir nicht zurück, was mir zustände. Und im Grunde, sagt er, wisst ihr das eigentlich selbst. Ich weiß nicht mehr wann. Irgendwann gab es eine Veröffentlichung, ich schätze mal 60er, 70er Jahre, das hieß »Das Unbehagen der Kultur«. Dass man schlecht abbilden kann, was unsere Gesellschaft eigentlich ist und wie Menschen eigentlich leben sollen. Das wurde so darunter gefasst. Es beschleicht uns auch, wenn wir wenig von Gott wissen. Ein Unbehagen. Wir haben den dumpfen Eindruck, so ganz richtig läuft das bei mir und den anderen und der Welt nicht. Aber wir kümmern uns nicht so viel drum. Wir beschäftigen uns mit was anderem. Und so ist unser Leben dazu verurteilt, zugrunde zu gehen. So sagt es Gott für uns alle. Das ist das Brennen dabei, das, wo man schwer atmet und sagt, Mann. Und dann gibt es ein drittes. Das möchte ich auch, dass ihr das hört. Gott sagt, ihr alle Ihr braucht meine Rettung und ihr sollt und ihr könnt sie bekommen. Ihr seid nämlich alle, die ihr Sünder seid, Kandidaten für ein gelingendes Leben aus Gottes Liebe und Zuwendung. Verdient hat es keiner von euch, sagt Gott, aber schenken will ich es jedem. Merkt ihr? Hier hat ein Wort gewechselt. Er sagt nicht, schenken würde ich es allen, doch, er würde es allen schenken, aber er schenkt es jedem. Wenn wir mit Gott in Beziehung treten, wenn wir dieses Unbehagen zulassen und sagen, Gott, ich möchte da gerne was dran tun, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es läuft zwischen dir und mir, dann wird plötzlich Gott individuell, dann gibt es die individuelle Lösung, ein individuelles Geschenk, etwas, was auf uns persönlich zugeschnitten ist. Das heißt nicht, dass Harold was Besseres als ich kriege oder Susanne was Schlechteres als ich, sondern dass Gott eben immer ein persönliches Band zu jedem knüpft. Punkt 1 und 2 gelten generell für alle, da macht Gott keine Unterschiede. Punkt 3 wird lebendig, gerade weil es zwischen Gott und mir ganz persönlich und individuell und nur jeder für sich stattfindet. Dieses Fass zu, ergreife deine Chance, glaub mir das doch und schließ dich mir an. Dieser Ruf Gottes, diese Bitte, dieses Drängeln, dieses Werben um uns, das spricht Gott zu jedem von euch und ganz persönlich auch zu mir. Gott sagt jedem von uns, ich will dich trotz allem bei mir haben. Ich will, dass wir wirklich im tiefsten Freunde sind und nicht nur auf so einer oberflächlichen Basis. Und ich will dich mit einem ewigen und schon jetzt wunderbaren Leben beschenken. Du gehörst dazu. Das gilt generell für alle. Jeder bekommt die Chance, aber eben doch für jeden persönlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon beobachtet habt. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde ein interessantes Phänomen. Streamer wissen das vielleicht nicht so genau. Ich sitze hier um 7:07 und denke, oh, heute wird es aber schlecht mit dem Besuch. Und dann drehe ich mich um 10:02 zu euch um und eröffne den Gottesdienst und denke, oh, es sind doch eine Menge Leute da. Das ist einfach die Verführung, wenn man so schön nah wohnt. Jemand in Köln oder Hamburg würde das nie in den Sinn kommen. Bei diesem Geschenk Gottes funktioniert dieses Prinzip mit mal auf den letzten Drücker kommen nicht unbedingt. Macht es jetzt, macht es bald, schiebt es nicht auf die lange Bahn, denkt nicht, ah, ich kriege schon irgendwie noch die Kurve. Vielleicht habt ihr es auch schon mal getan, vielleicht wisst ihr das alles und merkt doch, im Kern ist es schwach, es ist nicht wirklich erfreulich, es ist nicht schön zwischen Gott und mir, es ist irgendwie nur Plackerei und Mühe und doof. Dann macht's noch mal neu, es ist doch nicht schlimm, der zweite Versuch ist doch nicht strafbar. Lasst euch einladen, Paulus sagt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich spreche in den nächsten Sonntagen noch über verschiedene dieser Dinge. Aber schon jetzt kann man anfangen, zum Beispiel im Gebet nachher wacht wer predigt oder wenn ihr zu Hause seid, nochmal die Sache aufs Tapet zu legen und zu sagen, wie steht es eigentlich zwischen Gott und mir? Und will ich generell zu irgendeiner Masse gehören, die zwar eigentlich eine nette Einladung von Gott bekommt, aber eigentlich auf der Seite der Sünder steht und eben nicht heraussticht und nichts Persönliches von Gott weiß und nicht ein ganz gutes und freundschaftliches Band zu Jesus hat. Zumutung 1, Gott liebt wirklich jeden, auch die Schwierigen. Und Gott sagt uns allen, ihr gebt mir nicht, was ich eigentlich von euch erwarten könnte. Und das macht euer Leben kaputt. Und Punkt 3, es muss nicht so bleiben. Lass uns wirklich Freunde werden. Lass dir wirklich vergeben. Fang wirklich neu an. Mach es anders. Verharr nicht in dem, was du dir so zurechtgezimmert hast, sondern leg alles mir hin und es wird neu und besser werden. Das ist sein ultimatives Angebot. Und nächste Woche erzähle ich, wie man das denn macht, das Zufassen und das Glauben und das Angebot annehmen. Aber grundsätzlich könnt ihr ja Gott schon mal fragen, vielleicht kann er euch das viel besser erklären als ich. Lasst das nicht liegen. So ein Angebot darf man nicht liegen lassen. Amen.